Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich ja, Martin Viada, Journalist für Bildung und Wissenschaft. Und Gäste habe ich diesmal sogar zwei, die stelle ich Ihnen gleich vor. Das Thema: Jugendliche in digitalen Räumen, die Debatte um ein Social-Media-Verbot und die eigentlich wichtige dahinterliegende Frage nach dem richtigen Maß von Schutz, Regulierung und Eigenverantwortung. Und diese Frage diskutiere ich jetzt mit Nina Mühlens und Elliot Belmaldani. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank.
Nina Mühlens, du bist Kommunikationsstrategin, Organisationsentwicklerin, Unternehmerin und vor allem Co-Founderin, Geschäftsführerin von Digital School Story, einer Initiative, die versucht, dieses Miteinander von Schutz, Regulierung, Eigenverantwortung irgendwie neu zu definieren. Und Elliot Belmaldani, du bist Schüler an einem Gymnasium in Bremen, bist aber auch sehr engagiert, bildungspolitisch in der Bundesschülerkonferenz zum Beispiel, in der Kampagne Uns geht's gut zur mentalen Gesundheit von Jugendlichen und auch Vorstandsmitglied der Gesamtschülerinnenvertretung in Bremen. Und ganz wichtig, kennst dich auch gut aus mit Digital School Story. Ja, Nina, lass uns doch damit erstmal anfangen. Wenn du jemandem Digital School Story, so mir zum Beispiel, in 2, 3 Sätzen erklären würdest, was würdest du dann sagen?
Dass wir junge Menschen als Gestalterinnen mitentwickeln. Also sprich, Schüler und Schülerinnen ihre klassischen Schulinhalte in kurze Videoformate übersetzen und das in Geschichtenform. Und wir befähigen Lehrkräfte dazu, die Methode, die wir entwickelt haben, selbstständig in der Schule anzuwenden und damit tatsächlich das Lernen beiderseits anzustoßen, gemeinsam, nämlich dass Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen ein anderes Miteinander kriegen und tatsächlich auch dieses Thema Eigenverantwortung in der Schule auch ganz groß wird.
Das heißt, ihr seid eigentlich in Schulen die ganze Zeit unterwegs. Ihr seid im Gespräch mit Lehrkräften, ihr seid im Gespräch mit SchülerInnen. Also viel auf Achse oder ist das alles mehr so digital?
Genau, tatsächlich digital. Sonst könnten wir das wahrscheinlich gar nicht abbilden, was wir alles tun. Und es geht wirklich darum, dass nicht wir diejenigen sind, die in der Schule aktiv sind, sondern eben im Hintergrund wirken und unterstützen. Und die Lehrkräfte damit natürlich einen Safe Space kriegen, den man ja sozusagen sonst in der Schule gar nicht so richtig hat, um da zu lernen, auszuprobieren und gleichzeitig auch jemanden zu haben, mit dem man als Sparring-Partner Dinge spiegeln kann, die man selber erlebt, ganz neu, wenn man neue Methoden anwendet, die man vorher vielleicht noch gar nicht gekannt hat.
Und wie kommt so der Kontakt zu den Schulen zustande? Müsst ihr die erst überzeugen oder läuft das umgekehrt, dass die sich an euch wenden? Wie hören die auch von euch?
Genau, also wir haben das große Glück, dass wir von Lehrer und Lehrerinnen weiterempfohlen werden und so tatsächlich sehr intensiv zu nächsten Schulen kommen. Und das stärkt uns natürlich an dem wichtigsten Punkt, nämlich Reputation und Vertrauen zu haben. Und ansonsten machen wir scheinbar so neugierig, dass auch Lehrkräfte bei uns in den Infoabend kommen, damit dabei sind und danach sich angucken, wie können wir das umsetzen. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
Elliot, dann machen wir diese unterschiedlichen Möglichkeiten erstmal praktisch. Nämlich, du bist ja wie gesagt viel engagiert als Schüler, du kennst aber eben auch Digital School Story. Wie hast du das kennengelernt und was hast du da so gemacht?
Das Spannende ist ja tatsächlich, dass ich das Programm selber durchlaufen habe in der 9. Klasse zum Thema quadratische Ergänzungen. Und eben durch meine Vernetzung und durch meine Arbeit habe ich seit einem halben Jahr lang LinkedIn und so habe ich tatsächlich Nina kennengelernt. Und habe gematcht oder gesehen, dass das total gut gematcht hat in total vielen Werten oder Dingen, die wir von Schule fordern. Weil der Hauptknackpunkt meiner Position ist ja immer wieder, wir wollen Schülern befähigen, wir wollen, dass Schülern selbstwirksam sind und wir wollen, dass Bildung wieder Zukunftskompetenzen fördert. Und genau da setzt Digital School Story an und deswegen hat das natürlich super gut gepasst, dass ich jetzt hier auch unterstütze.
Sag doch mal, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Welches Thema hast du da gehabt in der 9. Klasse in dem Projekt? Was war das?
Quadratische Ergänzungen.
Was ist denn das?
Es geht im Prinzip um Parabeln und wie man Parabeln von der Scheitelpunktform in die Normalform umwandelt und zurück.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt habe ich noch nicht verstanden. Was habt ihr da in diesem Projekt dann konkret gemacht?
Genau, also im Prinzip ist es, wie Nina es gesagt hat, wir haben, es gibt mehrere Phasen und wir haben in einer Gruppenarbeit uns jeweils Unterthemen zum Thema Parabeln ausgesucht und jeder hat dann praktisch ein Kurzvideo mit Storytelling kreiert. Bei uns war es dann so, dass wir das über einen Speerwurf dargestellt haben. Also ein Speerwurf ist ja parabelförmig. Dann haben wir dargestellt, okay, wenn ich den so werfe, ist die Parabel eher gestreckt. Wenn ich den so werfe, ist die Parabel nicht gestreckt. Wo ist denn der Scheitelpunkt der Parabel? Das ist ja immer der Hochpunkt, also das ist der höchste Punkt des Speeres. Und haben dann dadurch praktisch spielerisch uns überlegt, was ist die beste Art und Weise, das darzustellen, was wir hier eigentlich in Mathematik machen. Und was ist irgendwie der Gedanke, der alles trägt. Und das ist auch ganz schön gewesen, weil man macht das ja in Gruppen. Und alle 5 Gruppenmitglieder hatten natürlich eine eigene Antwort darauf, was ist denn jetzt die beste Art und Weise, das zu visualisieren. Und dadurch, dass man so viele unterschiedliche Perspektiven hat, kommt man noch in das Gespräch, diskutiert darüber und begreift das Thema viel, viel tiefer, als wenn man es irgendwie von vorne in einem Monolog vermittelt bekommen würde, weil man eben selber diskutieren muss. Und wenn man über was diskutiert, dann braucht man einfach ein tieferes Verständnis, als wenn man es einfach nur aufnimmt.
Und wo ist dann da die Rolle der Lehrkraft noch selber? Also es ist ja ein Online-Projekt. Kann die Lehrkraft sich dann da zurücklehnen? Hat die sich dann da euer Mathelehrer, eure Mathelehrerin dann schön hingesetzt und gesagt, ich trinke mal einen Kaffee?
Ich würde da gerne einmal kurz reinspringen. Es ist tatsächlich kein Online-Projekt, sondern es ist ein Projekt, das tatsächlich ganz real in der Klasse stattfindet, im regulären Schulunterricht und damit natürlich analog alle Fähigkeiten und Kompetenzen fördert, die man braucht heute, wenn man im Miteinander am Tisch sitzt und am Ende kommt nur ein digitales Produkt raus. Und das ist sozusagen durch die Hintertür dann genau das, was draußen eben auch geschaut wird und man erkennt über diesen langen Prozess, der tatsächlich auch 18 Schulstunden dauert, dass da doch ganz schön viel hinterher geskriptet ist, wenn man sich draußen so ein Video anguckt, weil so ein Video sich nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln lässt, wie man das so denkt. Oder Elliot?
Absolut. Und vielleicht zu der Rolle der Lehrkraft. Ich finde, zurücklehnen ist so negativ konnotiert. Aber ja, die Lehrkraft gibt natürlich Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler ab. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das pädagogisch total sinnvoll ist, weil die Schüler danach wirklich das Gefühl haben, oh, wir haben eigenverantwortlich was gemacht. Natürlich ist die Lehrkraft da, natürlich hat die Lehrkraft Aufsichtspflicht, natürlich ist die Lehrkraft ansprechbar, sobald irgendwelche Probleme sind. Aber es ist natürlich auch eine total wichtige Erfahrung für Schülerinnen und Schüler, zum ersten Mal eigenverantwortlich lernen zu können.
Und vielleicht letzte Frage dazu, Nina, bevor wir uns dann so ein bisschen allgemeiner über die Debatte im Augenblick unterhalten. Macht ihr das als Sozialunternehmen? Wie finanziert ihr euch?
Genau, also wir sind gemeinnützig und es sehr bewusst auch die Entscheidung getroffen, weil wir zivilgesellschaftlich damit einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Nämlich wenn wir uns draußen das angucken, dann haben wir ganz starke Probleme, miteinander wieder mehr ins Gespräch zu kommen und auch nicht mehr nur schwarz-weiß zu sehen, sondern dass es vielleicht auch Grau und Schattierungen und auch bunt gibt und wie wichtig doch unterschiedliche Perspektiven sind. Und genau das ermöglichen wir. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je in der Zeit eben auch Haltung mehr einzunehmen und einnehmen zu können. Und genau das entwickeln wir über die Projekte und finanzieren tun wir die, indem wir über größere Stiftungen auch Möglichkeiten kriegen, Schulen das kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich sind wir aber auch häufig über Fördervereine der Schulen finanziert oder teilweise auch aus den Ministerien heraus für bestimmte Projekte. Und lokal ansässige Unternehmen fördern das auch, denn auch die haben ja einen ganz klaren Vorteil davon, wenn Jugendliche die Kompetenzen sozusagen stärker haben, die heute auch gefordert werden. Und dann können wir auch so ein bisschen die Debatte auflösen. Jugendliche können nichts und taugen nichts, was wir draußen irgendwie haben, sondern nein, ganz im Gegenteil. Die sind ganz fit, die erkennen plötzlich Dinge wie agile Methoden in den Betrieben wieder, wenn sie da hingehen. Und sie sind zusätzlich in der Lage, eben auch digital die Kommunikation mit voranzubringen. Und das wird wichtiger denn je, wenn wir uns angucken, welche Räume wir da haben.
Und was ich total spannend fand, ist tatsächlich, sowohl die Lehrkräfte melden uns zurück, oh, das hätten wir ja gar nicht erwartet, dass unsere Schüler das so hinkriegen. Also sie sind jedes Mal total überrascht. Aber auch die Schüler sind total überrascht, dass sie sich selbst irgendwie übertroffen haben. Und am Anfang ist man natürlich unsicher, wenn man auf einmal so viel Verantwortung tragen muss. Und trotzdem schaffen es jedes Jahr alle Gruppen, da ihr Endprodukt zu haben, einen sinnvollen Prozess zu haben. Und das ist eine total wertvolle Erfahrung, sowohl für die Lehrkräfte zu zeigen, okay, ich muss nicht immer die Verantwortung von vorne in meinem Monolog halten, sondern ich kann den Schülern auch was zutrauen. Und das ja gerade auch in total vielen Brennpunktschulen, wo wir sind, wo Lehrkräfte ja prinzipiell schon nochmal skeptischer sind als vielleicht auf anderen Schulen.
Genau.
Ich glaube, das ist ein
Herr
ganz wichtiger Punkt, den
oder
du gerade
Jan, darf
angesprochen
ich
hast.
noch mal ganz kurz
Ja,
eingehen?
natürlich.
Bei dem Punkt, den du gerade gesagt hattest, wie machen wir das langfristig? Also wir wollen sozusagen auch gar nicht dauerhaft in der Schule sein. Das ist auch ein entscheidendes Momentum, sondern wir befähigen ja am Ende Lehrkräfte, das tun zu können, in einem dreistufigen Prozess bis hin in die Entwicklung, wo implementiert man das in der Schule, damit das eben auch langfristig alle Schüler und Schülerinnen tatsächlich nutzen können. Und dann können Schulen das tatsächlich auch aus ihrem regulären Schulbudget zahlen. Also das ist sozusagen die große Zielsetzung, Implementierung und langfristiges Etablieren in der Schule.
Und langfristige Zielsetzung, Elliot hat es auch gesagt, diese gegenseitige Ertüchtigung und auch dieses Gefühl bei den Schülerinnen und Schülern, wir kriegen das hin. Und die Lehrkräfte, die auch sagen, ja, die können das wirklich. Elliot, das würde mich interessieren in der gegenwärtigen Debatte, die wir haben in der Öffentlichkeit über Social-Media-Verbote. Da heißt es dann oft, naja, es wird viel über Jugendliche geredet und nicht so viel mit Jugendlichen. Stimmt das noch oder hast du das Gefühl, dass ihr euch allmählich ein bisschen stärker in die Debatte einbringen könnt?
Ich würde schon sagen, dass wir mittlerweile uns stärker in die Debatte einbringen können. Das läuft aber meistens darauf hinaus, dass wir irgendwo sind, dann unsere Meinung sagen, und aus dieser Meinung resultiert nichts. Und der nächste Punkt ist ja, diese öffentliche Debatte wirkt total einseitig. Also wir haben die einen, die sagen, A, wir müssen es verbieten, die Gefahren. Wir sagen, B, wir müssen es nicht verbieten. Und wir befinden uns irgendwie C in der Mitte und sagen, ja, natürlich hat das Gefahren, aber es hat auch den und den Vorteil und so müssen wir damit umgehen. Und das fand ich dann ja ganz schön in der Bestandsaufnahme, die hat im Prinzip mir aus der Seele gesprochen, dass ein
Du meinst jetzt die
Verbot.
Bestandsaufnahme der Kommission, die gerade sich beschäftigt mit der Frage, wie man mit Social Media, mit Jugendlichen der digitalen Welt umgeht, Thema Verbot, ja, nein, Medienbildung, also die von Frau Prien eingesetzte Kommission. Entschuldigung.
Genau, über die spreche ich. Und ich fand es einfach ganz schön, weil die haben im Prinzip genau das gesagt, was wir auch die ganze Zeit sagen. Die Welt ist komplexer. Natürlich birgt es Gefahren, aber wir brauchen auch trotzdem Befähigung. Ein reines Verbot bringt es nicht. Und das fand ich einfach schön, weil es zum ersten Mal wirklich eine sehr, sehr starke und differenzierte Position, die nicht so polarisiert Verbot oder kein Verbot ist. Und da haben sich, glaube ich, viele Jugendliche auch wieder drin gefunden.
Was wäre denn deine Position? Auf der einen Seite sehen wir ja tatsächlich, also ich meine, du arbeitest ja mit unter anderem oder bist engagiert in der Kampagne Uns geht's gut, Fragezeichen der Bundesschülerkonferenz. Da geht es ja um mentale Gesundheit von Kindern, von Jugendlichen. Wir sehen, dass wir da auch ein Problem haben. Wir sehen auch, dass es Sucht gibt. Übrigens und bei Erwachsenen ja nicht weniger, wenn es um digitale Formate geht. Gleichzeitig wollen wir die Jugendlichen ja irgendwie auch nicht entmündigen. Also was ist der richtige Weg?
Also ich glaube, dass es zwei Wege gibt. Zum einen, natürlich müssen wir die Plattform in vielen Fällen weiter regulieren. Also der Digital Service Act von der EU, der sollte zum Beispiel mal endlich durchgesetzt werden an einigen Stellen. Wir brauchen eine Plattformregulierung, sonst kommen wir nicht drum rum. Aber wir müssen auch weiterhin es schaffen, Jugendliche zu befähigen. Und da ist es ganz normal, dass man auch Fehler macht. Denn am Ende des Tages, wenn wir es verbieten und Jugendliche nicht befähigen, dann sind das die Menschen, die später in die Gesellschaft rausgehen und dann auf einmal mit dieser ganzen Welt konfrontiert sind. Und das klingt jetzt so hart, aber wenn ich so ein bisschen auf meinen Social Media gucke oder auf meinen LinkedIn, dann sind das immer Erwachsene, die negativ kommentieren bei uns. Es sind nie Jugendliche, die irgendwelche Beleidigungen da in die Kommentare schreiben, sondern es sind wirklich immer Erwachsene. Und deswegen ist das ja nicht nur irgendwie ein Problem mit Jugendlichen. Natürlich kann man jetzt argumentieren, okay, Jugendliche verdienen einen besonderen Schutz. Aber es sind Erwachsene, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und dementsprechend müssen wir es befähigen, wenn wir zukünftig auch das gesamtgesellschaftliche Problem anfangen oder anfassen wollen.
Nina, sind vielleicht die Erwachsenen, die Eltern, vielleicht auch die Lehrkräfte das viel größere Problem?
Ich glaube teilweise schon, weil wir selber ja auch nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und wir natürlich durch das, was wir im Moment auch erleben, sehr viel Angst getriggert ist. Und Angst ist ein Verstärker von Unsicherheit. Und wenn wir mit etwas nicht wirklich zurechtkommen oder nicht wissen, wie was wirklich funktioniert oder Dinge auch falsch eingeschätzt haben, nämlich unser eigenes, unseren eigenen Umgang auch mit Social Media, dann übertragen wir das eben ganz, ganz schnell auf junge Menschen. Und natürlich wollen wir nicht, dass unseren Kindern irgendwas passiert. Und das ist natürlich auch ein Argument, was ganz schnell greift, was ganz schnell Emotionen bindet, weil man natürlich nicht möchte, dass dem eigenen Kind sowas widerfährt. Und das heißt auch nicht, dass man Jugendliche schon ganz früh, also auch mit 6 oder mit 8, in diese Netzwerke gehen lassen sollte, sondern natürlich braucht es Regeln, natürlich braucht es auch ein Alter, ab dem man sowas macht. Und wenn wir uns angucken, was die Plattformen selber sagen, dann steht da 13. Und da scheint gar keiner zu registrieren, dass tatsächlich auch die Plattformen, unabhängig davon, dass sie tatsächlich auch toxisch mit den Algorithmen etc. sind, bereits da sagen, es braucht ein gewisses Alter, um erst damit in Berührung zu kommen. Und dann liegt es an uns Eltern tatsächlich auch zu sagen, warum gebe ich denn einem 8-jährigen Kind mein Telefon, das zwar vielleicht beaufsichtigt neben mir sitzt, aber ich eigentlich gar nicht mitkriege, was sozusagen in dem Feed gerade geschaut wird oder mitgenommen wird. Und da liegt eben ein Stück weit die Verantwortung. Und die Verantwortung, die Eltern da haben, die löst auch tatsächlich unser Verbot nicht, sondern am Ende kann der Jugendliche nach wie vor reingehen, wenn das Telefon weitergereicht wird oder man eben über den Login geht. Und im Extremfall umschifft man das alles und geht dann gar nicht, wenn irgendwas passiert, zu den Eltern, weil ich weiß ja, ich darf das gar nicht. Und dann ist sozusagen dieser Sprung zu sagen, mir ist da was widerfahren, was mich total belastet, der ist noch mal größer, als er sowieso schon ist. Wenn man sich schämt, dass einem selber sowas passiert ist oder man da vielleicht in eine Falle getappt ist. Und wenn wir uns auch angucken, wie die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ist, auch da gibt es ja häufig Themen, wir sind immer belasteter, wir sind teilweise ganz schnell genervt. Und dann gibt es natürlich auch einen Zuspruch da draußen. Nämlich da ist jemand, der vielleicht zuhört. Und aus dem Grund ist es eben auch so wichtig, dass die Kompetenzen gestärkt werden von Jugendlichen. Nämlich nicht blind zu glauben, nicht blind zu vertrauen, Dinge kritisch zu hinterfragen, auch mal zu überlegen, kann das überhaupt passieren? So macht es Sinn, was wir da draußen sehen. Und dann eben auch über Räume mit den Mitschülern und Mitschülerinnen gehen. Und das ist das, was diese Projekte tatsächlich auch in Schule ermöglichen. Nämlich den Raum, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn die in Vierer- bis Sechsergruppen zusammenarbeiten, dann ist das tatsächlich auch Thema. Das wird nicht außen vor gelassen, sondern auf einmal stellt man fest, ach krass, da ist plötzlich in dieser Peer-Gruppe, mit der ich arbeite, ein Vertrauen da, was vorher noch gar nicht da war. Und dann kann ich direkt mal sagen, wenn ich mir das Video angucke, das spricht mich so und so an und warum eigentlich? Und das sind ja Themen, die sonst kaum bis gar nicht stattfinden in Schule. Und dann hört so ein Projekt auch nicht auf in der Schule, sondern es geht mit. Es geht mit nach Hause, es wird darüber erzählt, was da für Projekte stattfinden. Und ich glaube, Elliot, selbst du bist dann durch die Gegend gefahren worden, weil ihr euch mittags zum Dreh getroffen habt. Und da sieht man eben, wir treffen ganz, ganz viele Zielgruppen zusammen. Wir bringen sie auch damit in den Dialog und ins Gespräch. Und ich glaube tatsächlich, dass das die einzige Möglichkeit ist, am Ende in diese intrinsische Motivation auch zu kommen, nämlich selber das Telefon zur Seite zu legen.
Aber ich nehme mal mit, dass am Ende es wichtig ist, mit den Jugendlichen zu arbeiten, dass aber wir wahrscheinlich noch viel mehr Angebote brauchen, um mit den Eltern zu arbeiten, auch mit den Lehrkräften zu arbeiten. Nina, du sagst, das ist alles auch Teil des Projekts, aber ich glaube, wir brauchen da wahrscheinlich noch einen stärkeren Fokus auch auf den Eltern. Die müssen es natürlich auch wollen. Die müssen das auch. Elliot, erzähl mal einfach von dir. Wie ist das bei dir gewesen, gerade in der 9. Klasse vielleicht auch? Welche Klasse bist du jetzt?
Ich bin jetzt in der 12. Ich habe gestern meine letzte Abiturprüfung geschrieben, tatsächlich.
Ah,
Also
herzlichen
G8.
Glückwunsch.
Vielen lieben Dank.
Also als du damals aber in der 9. Klasse warst, lass erst mal kurz dabei bleiben. Wie war da deine Social-Media-Nutzung so? Wie war deine digitale Nutzung so? Hast du die als problematisch damals erlebt oder würdest du im Rückblick gucken, sagen, die war problematisch oder alles gut?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hatte ich mein Handy relativ spät. Ich habe mein erstes Handy mit 15 bekommen und mein erstes Social Media neben YouTube mit 16.
Das
Ich
heißt, in
muss
der
aber.
9. Klasse warst du da eigentlich noch relativ frei von,
Ich
fast.
war da relativ frei von. Das Problem ist, wenn man spät anfängt, dann hat man natürlich einen unfassbaren Gruppenzwang, weil alle anderen sind ja auf diesen Plattformen. Man hat immer so ein bisschen diese Fear of Missing Out, weil man kann sich nicht mit den Leuten vernetzen. Die reden dann natürlich drüber, oh, du hast das und das gemacht und ich habe natürlich keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich würde aber auch schon sagen, dass ich damit wirklich in den Austausch mit meinen Eltern gekommen bin und auch mit den anderen Eltern. Das Problem mit Eltern oder generell Erwachsenen ist ja so ein bisschen, wir haben keinen Erziehungsauftrag für Eltern oder Erwachsene. Die sind ja eigenverantwortlich und für Schülerinnen und Schüler schon. Weshalb es dann natürlich auch total schwierig ist, die Zielgruppe Eltern zu erreichen. Aber gerade da ist dieses Format ja unfassbar wichtig, weil das ja so ein großes Projekt ist, dass man nicht darum herumkommt, mit seinen Eltern drüber zu reden. Also sei es die Einverständniserklärung, dass man irgendwie in diesen Videos sein kann, sei es, dass man irgendwo hingefahren möchte, um da irgendwie zu drehen oder sowas. Und ich persönlich hatte total viele spannende Gespräche mit meinen Eltern. Wir hatten auch Gespräche mit Eltern, die, ich will sie nicht Digitalverweigerer nennen. Das ist aber ganz lustig. Nina und ich waren auf einer Veranstaltung und da wurden vor Digitalverweigern gesprochen. Und wir hatten auch viele Eltern in der Klasse, die waren eher medienkritisch, aber auch die waren total offen und haben auch total viel dazu gelernt und am Ende zugestimmt. Ey, wir finden das Projekt schön, ihr solltet das machen. Und das war einfach total schön, mal auch so mit Erwachsenen ins Gespräch zu kommen, weil das ja selten passiert. Also selten haben wir wirklich ein offenes Gespräch auf Augenhöhe mit anderen Erwachsenen über Themen als junge Menschen, gerade in der 9. Klasse.
Ah, da muss man ja auch sagen, da hast du es ja eigentlich ziemlich gut gehabt mit deinen Eltern, die da irgendwie aufgepasst haben an der Stelle, die dich vielleicht nicht zu früh losgelassen haben auf Smartphones, auf Social Media. Oder würdest du im Rückblick sagen, Stichwort Fear of Missing Out, Stichwort, die anderen sind alle schon dabei, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn man die Jugendlichen ein bisschen früher dran führt?
Also, ich persönlich bin da auch gespalten tatsächlich. Für Jugendliche ist es total hart, da als einziger irgendwie der Außenseiter zu sagen, sozusagen, weil das schafft ja irgendwie diese Konzepte von einer In-Group und einer Out-Group. Das ist natürlich für Jugendliche total schwierig. Das heißt, man bräuchte eigentlich einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz oder einen gesamtpädagogischen Ansatz für alle Schülerinnen und Schüler. Ich würde aber schon sagen, dass es ja auch unfassbar davon abhängt, wie man soziale Medien verwendet. Also ich kann auf sozialen Medien sein und ich kann TikToks gucken, oder ich kann Katzenvideos gucken. Ich kann aber auch auf sozialen Medien sein und mir 3 Stunden lang AfD-Clips angucken oder sowas. Also ich will das nicht so banal wie mit einem Messer vergleichen, aber mit einem Messer kann man jemanden irgendwie wehtun, aber man kann sich auch ein Butterbrot schmieren. Und dasselbe mit sozialen Medien. Es hängt immer davon ab, wie man es am Ende verwendet. Und deswegen finde ich auch dieses pauschale Verbot einfach nicht sinnvoll. Und dasselbe natürlich auch irgendwie altersgerecht. Je nachdem, in welchem Alter man es ist, muss man es halt anders verwenden. Und deswegen würde ich sagen, es wäre total okay, auch Jüngere als jetzt irgendwie 16 an soziale Medien heranzuführen. Solange es halt in einem kontrollierten Rahmen ist.
Solange es in einem kontrollierten Rahmen ist, gleichzeitig auch die Eltern irgendwie befähigt werden zu verstehen, was da passiert. Da haben wir gerade drüber gesprochen, Nina, dass es an der Stelle eine große Lücke gibt, damit sie auch ihre Kinder begleiten können. Bei dir, Elliot, hat das ja ganz gut geklappt. Du hast gesagt, du machst jetzt gerade, du hast das Abi, letzte Prüfung hinter dir. Hast du in der Zeit des Lernens deine Social-Media-Nutzung zurückgefahren oder war das so, dass es dir vielleicht sogar geholfen hat, weil du dann dich gut vernetzen konntest, schnell mal Fragen klären konnte? Kann ja auch sein, dass das einen positiven Effekt hat aufs Lernen.
Tatsächlich ist es total spannend, dass du das ansprichst. Ich habe total viel mit Social Media gelernt, tatsächlich. Nicht mit Kurzform Videos, da geht das relativ schnell weg. Aber gerade so Longform Videos, wo man auch den Zugang zu dieser Bildung einfach hat, ohne dass man nochmal eine Lehrkraft hat, war für mich total, total sinnreich oder sinnvoll. Es gibt ja auch den Lehrer Schmidt, der hat sogar ein deutsches Verdienstkreuz für seine Mathe-Erklärvideos bekommen. Und ich finde das immer so schön, wenn man in die Kommentare von solchen Education-Influencern sozusagen guckt, dann sind da immer wieder total viele Schüler total dankbar und sagen, wie schön, dass sie das erklärt haben, vielen, vielen lieben Dank, das ist besser, als mein Mathelehrer das jemals erklärt hat. Und deswegen würde ich schon sagen, dass soziale Medien auch ein total wichtiger Schritt dazu sind, Bildung wieder niedrigschwellig und jugendlich und zielgruppengerecht zugänglich zu machen.
Nina, an wie vielen Schulen wart ihr eigentlich schon mit Digital School Story?
Ich glaube, wir haben jetzt 140 Schulen, an denen wir sind. Wir zählen tatsächlich nicht die Schule als solches, sondern wir nehmen die Klassen, die sozusagen in der Umsetzung sind. Und wir hatten jetzt bis letztes Jahr Ende Dezember 16.500 Schüler und Schülerinnen, die mit unserer Methode gelernt haben und haben jetzt sozusagen das große Ziel bis 2030 1 Million Schüler und Schülerinnen zu kriegen.
Wie wollt ihr das denn hinbekommen? Das ist ja eine wahnsinnige Steigerung in kurzer Zeit. Setzt man sich einfach mal ambitionierte, überambitionierte Ziele oder sind das realistische Ziele, Nina?
Ich glaube schon, es sind realistische Ziele, weil wir eben auch mitgeguckt haben, wo haben wir unsere Bottlenecks und wir sehr, sehr stark daran gearbeitet haben. Wir sind sozusagen eines der Impact, Social Impact Unicorns und werden auch ganz stark unterstützt über die Social Impact Republic und auch aus der Product School bei der Unternehmertum, um wirklich genau diese Dinge auch mit voranbringen zu können. Und wir sind sozusagen dann in der Lage, auch in Bundesländern unsere Methode ausrollen zu können und damit wirklich auch das Thema, wie kriegt man systemische Medienkompetenz in Schule, auch tatsächlich stattfinden zu lassen. Und ich glaube, das ist so eines der Themenfelder, die wir auch haben hier in Deutschland. Wir fordern immer, wir brauchen neue Innovationen, wir sollen immer was neu machen, wir sollen auch was besser machen. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht darum geht, neue Innovationen immer zu schaffen, sondern wir auch mal drauf gucken müssen, wie lernwirksam sind Dinge und Instrumente, die wir haben, und wollen wir die da nicht sozusagen, die genau das erfüllen, auch stärker in die Breite und in die Fläche bringen, um dann auch wirklich evaluieren zu können, wie setzt das an, funktioniert das tatsächlich, wo müssen wir nachsteuern, um das eben auch dann wirksam tun zu können. Und das heißt, es müsste viel eher auch bei vielen Dingen mehr um Nachhaltigkeit gehen. Was ist da, was wirkt wie, und bisher wird wenig auf Wirkung geguckt. Bisher wird wenig auf das geguckt, wo es wirklich Möglichkeiten gibt, auch Dinge mit richtig groß in die Fläche zu bringen und dann eben auch zu schauen, funktioniert das gut bei Schüler und Schülerinnen, die vielleicht in Gesamtschulen sind, funktioniert das auch wirklich dann in den Gymnasien, denn das, was wir festgestellt haben, ist ja, dass wir tatsächlich in allen Schulformen wirken. Und durch diesen Ansatz, dass die Jugendlichen mit dem Thema arbeiten, was in dem Curriculum drin steht, sind wir natürlich auch einsatzfähig in jedem Bundesland, weil quasi der Inhalt ja von der Schule auch mit vorgegeben wird und damit auch das, was der Lehrer sowieso durchnehmen sollte, mit uns nur in einer anderen Form erfolgt und damit am Ende sogar auch Hürden abgebaut werden, auch sprachlicher Natur, nämlich wenn Schüler und Schülerinnen für andere Videos machen und damit einen Einstieg erleichtern, kann man natürlich auch ganz stark ein anderes Interesse wecken. Und dieser Sprung, wie hole ich eigentlich die Lebenswelt in die Schule, wie kriege ich Motivation und Spaß in die Schule beim Lernen, das sind sozusagen, ist die Grundlage, um daraufhin aufbauen zu können. Und genauso sehen wir uns, nämlich als Grundlage für systemische Medienkompetenz, als Grundlage für unterschiedliche Methoden in Schule anwenden zu können, um darauf aufzubauen und dann auch sich weiterzuentwickeln.
Und Elliot, du hast selber in der 9. Klasse das Projekt gemacht und darüber gesprochen. Erzähl mal kurz, was du seitdem gemacht hast im Projekt oder sagen wir mal Digital School Story, was du seitdem, wie du dich engagiert hast und was du jetzt machen willst nach dem Abi.
Genau, also ich bin tatsächlich noch nicht so lange dabei. ich bin ja erst seit ungefähr Anfang dieses Jahres dabei. Ich habe tatsächlich relativ viel auf verschiedenen Veranstaltungen gesprochen. Natürlich gewinnt man nicht mehr Authentizität und mehr gute Einblicke als von einer Person, die es selber gemacht hat. Weil Nina kann da natürlich stehen und kann da erzählen, wie gut sie das findet und wie gut andere Menschen ihr berichtet haben, das erzählt. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man das Programm selber gemacht hat. Wobei Ninas und meine Ansichten über das Programm tatsächlich relativ deckungsgleich sind. Und was mein Ziel so ein bisschen sein wird und warum ich reingekommen bin, sind Demokratiekompetenzen noch ein bisschen stärker zu verankern. Also wie können wir den Gruppenarbeitsprozess so gestalten und vielleicht auch didaktisieren, dass wir eben mehr Diskussionsfähigkeiten, mehr Gruppenkompetenz, mehr Aushalten von anderen Meinungen und sowas damit integrieren können. Weil das ist natürlich auch eine Zukunftskompetenz, die total wichtig ist für unsere Gesellschaft. Und nach meinem Abitur werde ich wahrscheinlich allgemeine Rhetorik studieren. Das ist so ein bisschen der Plan.
Das klingt spannend, da könnten wir jetzt nochmal einen ganzen Podcast zu machen. Aber Stichwort allgemeine Rhetorik. Elliot, sag doch mal, was denn für dich eigentlich, wenn du jetzt der Kommission, der Expertenkommission sagen könntest, was am Ende in deren Empfehlungen steht? Was genau sollte da drin stehen?
Ich glaube, dass da nichts genau drin stehen sollte. Ich glaube, wir müssen aufhören, die ganze Zeit einfach nur Einsätze als Antworten zu suchen und anfangen, die Realität in ihrer gesamten Komplexität zu betrachten. Und deswegen habe ich keine Meinung dazu, was da genau drinstehen soll, sondern es soll in einem fairen Diskurs entstehen, weil Demokratie lebt ja praktisch davon, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben und uns gemeinsam der Wahrheit nähern. Und ob es jetzt ein Verbot ist oder nicht, ich persönlich halte ein Verbot nicht für sinnvoll, aber dann lass uns doch darüber ins Gespräch kommen. Also warum sehen denn andere Personen dieses Verbot für so wichtig? Was sind deren Argumente? Welche Argumente überwiegen? Und genau deshalb glaube ich, dass einfach eine faire Bewertung von allen Seiten, also eine multiperspektivische Bewertung, das ist, was ich persönlich von dieser Expertenkommission erwarte, weil das ist ja auch der Anspruch, den Wissenschaft haben sollte.
Naja, du bist im Gespräch mit einem, der eher ein Verbot befürwortet, weil ich selber Vater bin und bei meinem knapp 14-jährigen Sohn sehe, wie schwer es uns fällt als Eltern, da oft einzugreifen und zu erklären und auch zu bremsen, weil natürlich dann immer kommt, ja, die anderen machen und übrigens, ich muss mir das anschauen, die anderen reden darüber. Es geht die ganze Zeit, also geht wahnsinnig viel um dieses Thema und wir als Eltern würden uns manchmal wünschen, einfach sagen zu können, du, wir brauchen da gar nicht lange drüber diskutieren, der Staat hat es verboten, Ende der Diskussion. Also ich sag dir mal, so, wenn du Kinder hast, so einfach ist das manchmal, dass du irgendwann nicht mehr kannst.
Das ist klar. Ich finde aber ein Argument von Überlastung oder ein Argument, weil es einen selber vielleicht überfordert und man deshalb möchte, dass es jemand anderes regelt, ist kein inhaltliches Argument. Das spricht sich ja weder inhaltlich dafür oder dagegen aus, sondern einfach, dass man sich selber damit nicht so viel befassen möchte. Und das ist ja im Prinzip genau den Anspruch, den ich eben nicht an die Kommission habe. Der Anspruch an die Kommission ist ein inhaltlich fundiertes Urteil und kein gesinnungsbasiertes Urteil, weil das jetzt irgendwie besonders schwierig und das besonders leicht für uns ist.
Nina, wie siehst du das? Was würdest du dir von der Expertenkommission wünschen?
Also ich stimme dem tatsächlich zu, weil ich glaube auch, es gibt keine einfache Antwort auf dieses große Thema. Und ich musste sehr stark schmunzeln, weil ja, auch ich habe die Diskussion schon zu Hause, nicht jetzt um Social Media, aber natürlich auch um Spielen und mein Sohn ist 9. Und natürlich sagt man manchmal, ah, ich würde es gerne ausstellen, aber es ist ja kein Argument, dass wir Eltern nicht in der Lage sind, mit unseren Kindern ausführlicher darüber zu sprechen, selbst wenn es anstrengend ist, sondern dann was vorschieben, was uns sozusagen einen Riegel vorschiebt, damit nicht mehr reden zu müssen. Und das würde ich total bedauern, weil das kann es ja nicht sein, dass wenn wir Kinder erziehen, dass sie kritisch Dinge hinterfragen sollen, dass sie ins Gespräch gehen sollen, dass sie Fragen stellen sollen auch dazu. Und wir das dann einfach abtun, indem man sagt, ja, der Staat hat es jetzt geregelt und der Staat hat es jetzt verboten und deswegen findet das Thema nicht statt, dann unterbinden wir eigentlich genau die Kompetenz, die wir wollen, die sie haben, die sie lernen, die sie anwenden. Und ich glaube, das ist tatsächlich dieses Thema mit, wie hat sich Erziehung auch ein Stück weit gewandelt. Also das war vielleicht noch zu meiner Zeit, dass Eltern, also meine Eltern haben zwischendurch schon auch gesagt, Ruhe jetzt gibt's nicht, Ende der Diskussion. Und dann war da tatsächlich auch ein Ende. Da hat man gar nicht groß nachgedacht, da weiter reinzugehen ins Gespräch. Das ist, glaube ich, heute anders, aber das liegt daran, weil wir vielleicht auch als Eltern oder ich zumindest auch versuche, ein paar Dinge anders zu machen, als ich es gelernt habe oder erlebt habe. Und bei der Kommission selber, ich wünsche mir, dass die Kommission tatsächlich Dinge an die Hand gibt, die da sind, aber auch sagt, das sieht's hier oder da muss man noch mal genauer hingucken. Also wirklich so ein bisschen differenziert diese einzelnen Punkte, die da alle mit reinspielen, abzuwägen und dann eben auch zu sagen, wo sind denn auch die größten Hebel der Veränderung? Und ich finde, das konnte man jetzt schon sehr deutlich auch aus dem ersten, aus der Bestandsaufnahme sozusagen so ein bisschen rauslesen, dass das Verbot alleine nicht das Allheilmittel tatsächlich ist. Und das bedeutet ja nicht, dass wir nicht Altersgrenzen auch sozusagen haben für die Netzwerke.
Ich bin da ja auch total hin und her gerissen. Also auf der einen Seite glaube ich, wir sollten nicht die Hilflosigkeit der Eltern unterschätzen und deren Wunsch und auch deren Drang danach, auch Unterstützung zu haben. Aber natürlich, die kann man so oder so geben. Nina, du hast es gesagt, in Projekten wie euren müssen dann eben die Eltern auch eine Rolle spielen. Es muss ein Raum da drin sein. Wir müssen auch da mehr Unterstützungsstrukturen haben. Und das andere ist natürlich tatsächlich, wir werden einen Mix brauchen. Also es ist wirklich, am Ende werden wir, würde auch ein Verbot nichts bringen, wenn man das in den Raum stellt und dann passiert auch nichts. Sondern es geht darum, dass man einen Mix braucht. Und darum, Elliot, du hast es am Anfang gesagt, ist das ja auch mit der Komplexität, die Bestandsaufnahme der Expertenkommission beschreibt, nichts Negatives, sondern es ist eher gut zu sagen, es greifen viele Dinge ineinander und macht es euch nicht zu einfach. Machen wir es uns nicht zu einfach. Ich würde gerne am Ende, wir sind am Ende des Podcasts und ich würde euch gerne nochmal eine Frage stellen, die greift fast ein bisschen ineinander zu dem, was wir gerade gesagt haben, die ich immer all meinen Gästen am Ende stelle. Ihr habt jetzt jeweils einen Wunsch an die Bildungspolitik frei. Irgendetwas, Elliot, irgendetwas, Nina, was ihr immer schon haben wolltet, was die Bildungspolitik nie geliefert hat und was sie euch jetzt frei Haus gibt, was sie macht, wenn ihr es euch gewünscht habt. Also ihr könnt euch alles wünschen, ist ein Wunsch. Elliot, was würdest du dir wünschen von der Bildungspolitik?
Ich glaube, wieder anzufangen, ganz grundlegend Schülerinnen und Schüler als Dreh- und Angelpunkt von Bildung zu betrachten. Und nur wenn Schülerinnen und Schüler damit etwas anfangen können und es sie wirklich erreicht, kann Bildung wirklich einen guten Weg einschlagen. Bildung ist nie ein Selbstzweck, das System Schule ist nie ein Selbstzweck, es muss einen Schülerfokus haben und genau deswegen brauchen wir auch den Austausch mit Schülern und Schülern, weil sonst stecken wir viel Arbeit rein, aber es geht total am Ziel vorbei. Deswegen, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann geht in den Austausch mit Schülern und Schülern und wertschätzt ihre Meinung.
Vielen Dank. Und Nina, dein Wunsch?
Tatsächlich das Thema Vertrauen und Verantwortung sozusagen mit reinzugeben in die Jugendlichen, denn das wirkt tatsächlich wirklich große Wunder, wenn man feststellt, dass sie Dinge auf einmal auch selber mitentscheiden und mittragen dürfen und eine Rahmung aber auch gesetzt wird. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es nicht darum geht, Lehrer beiseite zu schieben, sondern vielleicht einfach die Aufgabe ein Stück weit mit in die Begleitung zu sehen und damit auch einen anderen Dialog zwischen Schülern und Lehrkräften auch zu ermöglichen. Und die Politik sich tatsächlich eben auf die Aufgaben wieder ein Stück weit mehr konzentriert, die sie nämlich auch hat, nämlich auch das Thema Regulierung und tatsächlich auch Dinge, die da angesetzt sind, auch wirklich wirkungsvoll durchzusetzen. Und ich glaube, dann greifen die verschiedenen Themenstellungen viel stärker wieder ineinander und gehen Hand in Hand. Und wir sehen auch nicht mehr darin, dass quasi alles über die Politik gelöst werden muss. Denn das ist gar nicht Aufgabe der Politik, jedes einzelne Problem von uns Eltern oder den Jugendlichen oder auch den Lehrkräften mitzulösen.
Das war eine Viada-Wundert-sich-Folge mit Nina Mühlens und Elliot Belmadani. Ganz herzlichen Dank an euch beide.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, und wenn Ihnen das Format gefallen hat, dann sagen Sie es mir gerne in der Kommentarspalte. Und auch wenn Ihnen was nicht gefallen hat, freue ich mich über Hinweise. Ich freue mich auch über Ideen und Anregungen, Kommentare zu dem, was wir diskutiert haben. Und vor allem freue ich mich auch über Vorschläge für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die Sie gerne mal mit mir im Podcast hören sollen. Und bis dahin sage ich, machen Sie es gut, auf Wiederhören bei Viada wundert sich.